Halleluja, es ist gut, in seiner Gegenwart zu sein, oder? Amen. Also, man könnte doch noch weitermachen, aber es ist gut so. Wir gehen ja da nicht raus aus der Gegenwart Gottes. Ne? Das ist eigentlich das Ziel, was Gott auch mit uns vorhat, dass wir seine Nähe empfangen und in seiner Gegenwart auch weiter stehen. Okay, wir werden heute mal mit dem Thema weitermachen. Wir können schon mal aufschlagen, Epheser 4, da sind wir letzte Woche hängen geblieben. Oder dort machen wir weiter, steigen wir ein. Wir beschäftigen uns ja weiterhin noch mit diesem Thema, was ist tatsächlich neu, das ist der menschliche Gemeinde, was hat das mit mir zu tun und was sagt das Wort Gottes dazu? Und wir werden uns heute weiter in diese Thematik rein bewegen und betrachten, was das Wort Gottes dazu sagt. Also nicht um irgendwelche menschlichen Meinungen zusammenfügen, sondern Gott möchte uns zu dem Ursprung zurückbringen, wie er Gemeinde gedacht hat und was er dazu sagt und was der Bauplan von Jesus ist. Und letzte Woche hat man noch mal ein Stück, hatte ich das angeschnittene, dass der Herr durch Luther vor 500 Jahren, wir haben ja dieses Jubiläum gefeiert diese Woche, dass der Herr durch Luther viele gute Dinge freigesetzt hat und ganz neu in unserem Land und das hat hineingegeben hat. Bernd hat es heute früh mit erwähnt. Eines der wichtigsten Dinge, die Luther getan hat, ist, dass das einfache Volk, dass jeder die Bibel lesen kann. Und heute ist in Deutschland so, dass du sämtliche Formen, Arten, Übersetzungen von Bibeln erwerben kannst. Du kannst es auf deinem Laptop lesen, du kannst auf deinem Smartphone, iPhone, wo immer, kannst du die verschiedensten Übersetzungen runterladen. Das ist gut. Und das ist ein Erbe von Luther und viele andere gute Dinge. Aber dann haben wir auch gemerkt, um aus dieser Reformation noch zu lernen, was hatte Gott vor, dass das ziemlich schnell stecken geblieben ist und sich festgefahren hat in menschlichen Ordnungen, Strukturen in Verbindung mit der Politik und so weiter, wurde es ganz schnell ausgebremst und es ist teilweise bis heute so. Und neben diesen zwei reformatorischen Strömen aus der Schweiz, um Zwingli und Calvin und auch in Deutschland von Luther und Melanchthon, gab es noch einen dritten ganz starken Zweig der Reformation, der heutzutage, wenn man über die Reformation spricht, kaum erwähnt wird und in den Universitäten und so weiter in den Geschichtsbüchern nur leicht frequentiert wird. Und der hat aber mindestens die genauso starke Kraft wie die Reformatoren, und das waren die Täufer. Und es gab damals über 100.000 innerhalb einer kurzen Zeit, die sich echt bekehrt haben, wie die Schrift es sagt. Und der Herr hat ihnen verschiedene Dinge mitgegeben und was er in Deutschland und durch Deutschland hat er eine Berufung, auch Dinge weltweit freizusetzen. Man merkt es an der Reformation durch Luther. Und das wollte Gott noch freisetzen hier in unserem Land. Und es wurde aber von den Reformatoren selbst ausgebremst. Das heißt, die Reformatoren haben oder die Reformation in Verbindung mit dem Staat haben ihre eigenen Kinder getötet. Und das in Tausenden. Tausende von Geschwistern, Gläubigen, die mit dem Herrn unterwegs waren, die viel Frucht gebracht haben. Es gab Erweckungen, wie es danach vielleicht nicht wieder gegeben hat, in Größenordnung, wo Leute Buße getan haben, ganze Dörfer sich bekehrt haben, Gemeinden auch neu, dass die Menschen Vorbild entstanden sind und das wurde innerhalb kurzer Zeit mit Blut erstickt, mit Feuer verbrannt und mit Wasser ertränkt. Also die Frauen hat man gnädigerweise im Wasser ertränkt, die Männer mussten da sterben. Ja. Nebenbei gesagt, was damals ja geschehen ist, das Wort Holocaust, wisst ihr, was das bedeutet auf Deutsch? Holocaust heißt nichts weiter wie Brandopfer. Also es ist simpel, es ist keine Erfindung nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wort Holocaust, um etwas Grauenhaftes in Deutschland zu bezeichnen durch Hitler. Holocaust heißt übersetzt Brandopfer. Und in der katholischen englischen Bibel steht das dort, wo im Alten Testament dort steht, Brandopfer. Steht dort nicht Burnt Sacrifice, oder also Brandopfer, sondern dort steht immer Holocaust. So. Und das, was damals geschehen ist, auch in Deutschland, auch von beiden Seiten, also katholisch und Reformatoren, da waren sich beide Seiten einig gegen das, was Gott da noch tun wollte durch die Täufer, da waren sich vollkommen einig. Und was damals hier geschehen ist, die vielen Scheiterhaufen, die hier errichtet wurden, wo Heilige, Gläubige, die an der Wahrheit festgehalten haben, die Gott ihnen gezeigt hat, die für die Wahrheit gestanden haben, die wurden dort verbrannt. Und das waren alles Holocauste. Das waren alles Brandopfer, die von den einen, dem da unten dargebracht wurden. Wer zieht denn eigentlich aus diesen Opfern die Kraft? Wer zieht aus Menschen opfernde Kraft? Gott? Der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt verursacht oder veranlasst die Menschen durch seine Verführung und durch seine Verblendung, verursacht er, dass auf dieser Welt Brandopfer dargebracht werden, die ihm, dem da unten, die Ehre geben. Also Abtreibung ist eins davon, aber dort wurden regelrecht Menschen verbrannt. Vor wenigen Tagen wurden viele Opfer, Menschenopfer, für Satan gebracht, weltweit, auch in Deutschland. Halloween ist das dritthöchste Fest der Satanisten, der Hexen und Zauberer. Und zu diesem Fest Halloween werden Babys geopfert und Tiere. Und das ist vor ein paar Tagen geschehen. Du merkst es in der geistigen Atmosphäre, also wir spüren das sehr stark, dass sich da was bewegt. Und durch diese Opfer kriegt die Finsternis enorme Kraftzufuhr. Und die größte Kraftzufuhr hat der Gott dieser Welt, was Satan ist, bekommen durch das Holocaust-Brandopfer von 6 Millionen Juden. Und das hat diese schwarze Decke über Deutschland produziert. Deswegen sind manche Dinge so schwierig hier, aber der Herr ist dran, das Ganze aufzubrechen und er steht drüber. Amen. Also der Herr ist stärker wie das Opfer von Jesus. Ich will das bloß mal reingeben, damit ihr wisst, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben hier, wo der Gott dieser Welt regiert und wo du einer unheiligen Dreieinigkeit ausgesetzt bist als Christ. Das ist Satan, das ist die Welt und es ist dein Fleisch. Ein Teil dieser heiligen, unheiligen Dreieinigkeit, mit der du am stärksten zu tun hast, ist in dir selbst. Das ist deine alte Natur. Aber das ist nochmal ein spezielles Thema. Aber wir müssen diesen Ding ins Angesicht schauen. Wenn du deinen Feind nicht kennst, wird er dich täuschen. Er wird dich überwinden und du wirst sein Gefangener sein. Und du wirst tun, was er will. Und dann kannst du sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Und ich bin in der neuesten Bewegung Gottes unterwegs. Das ist noch lange keine Sicherheit, dass du nicht verführt werden kannst. Eine Zugehörigkeit, irgendwo mitzuschwimmen oder mitzugehen, ist noch lange keine Sicherheit, keine Garantie für dich, dass du nicht getäuscht und verführt werden kannst. Die Reformatoren waren im Heiligen Geist unterwegs, zumindest am Anfang. Sie wurden krass getäuscht. Ihr Lieben, lasst uns wachsam sein. Wachsam. Okay, übrigens sind die anderen zwei heiligen Feiertage der Satanisten ist Ostern und Weihnachten. Das hat nichts mit, dass die eine Weihnachten feiern oder Ostern, sondern das sind heidnische Feste gewesen. Das hat mit Frühling und mit Wintersonnenwende etwas zu tun. Nur mal so nebenbei gesagt. Okay, aber wir müssen diese Dinge auch wissen als Christen, dass wir die segnen und die lieben, die uns verfluchen. Zu Halloween werden von diesen Hexen, Zaubern und Satanisten, werden Christen, christliche Gemeinden, besonders die im Heiligen Geist unterwegs sind, die anderen eher nicht, weil dann brauchen wir nicht unbedingt. Aber die, die im Herrn unterwegs sind, werden verflucht und es werden Dinge freigesetzt. Und du musst wissen, dass diese Dinge geschehen, und es, damit du dich schützen kannst. Und wie schützt du dich? Du musst segnen, die dich fluchen. Amen. Mit den Waffen des Lichts kämpfen. Und die größte Gefahr für uns Christen ist, und das verursacht der Feind in dir drin, nämlich dein Fleisch, dass du diesen Ding ignorierst, dass du passiv und apathisch dein Leben nachgehst und diese Dinge nicht beachtest. Das ist eine Strategie der fünften Kolonne. Also der Teufel benutzt dein Fleisch für diese Dinge, um dich dafür im Unklaren zu halten. Er kann nur im Verborgenen wirken. Okay. War ich gar nicht so mein Thema. Aber wir sind bei neutestamentlicher Gemeinde, weil neutestamentliche Gemeinde ist diesen Angriffen ausgesetzt. Und der Teufel versucht nichts anderes, um den Bauplan Gottes auf dieser Erde zu zerstören. Den guten Bauplan Gottes für seine Gemeinde. Und da hat er so viele Strategien und so viele Taktiken, und das sind nicht die Satanisten, die segnen wir. Segne jeden Morgen, segne jeden Abend, erkläre, dass Jesus am Kreuz jeden Fluch gebrochen hat. Mach das bitte für dich und deine Familie. Jeden Morgen, jeden Abend. Du als Mann und Ehemann stehst in der Verantwortung vor Gott, das zu tun. Du bist einer, der seiner Gemeinde vorsteht, beziehungsweise deiner Familie vorsteht. Das ist deine Verantwortung, das zu tun. Und segne die, die dich verfluchen. Und der Herr wird eines Tages, bin ich mir sicher, den einen oder anderen Zauberer oder Hexer oder Hexe hierher führen. Die werden ihre Knie vor Jesus beugen und die werden durch die Liebe Jesu ins Haus des Vaters zurückkommen. Amen. Bin ich mir sicher. Wenn wir anfangen, die Flüche zu brechen durch das Blut von Jesus und die zu segnen, die uns verfluchen. Und dazu musst du erstmal wissen, dass es die tatsächlich gibt. Neutestamentliche Gemeinde, der Feind versucht, diesen Bauplan Gottes zu unterminieren. Und er bringt immer Wahrheit und vermischt sie mit Lüge. Der Teufel kennt das Wort Gottes genauer wie die Christen. Er war im Himmel, er kennt sogar den, der das inspiriert hat. Denkt ja nicht, dass er Gott nicht kennt. Er fürchtet ihn. Und er fürchtet Christus in dir. Sei dir dessen sicher, dass dieser Jesus in dir jemanden zum Zittern bringt. Wenn du dir dessen bewusst bist, in welcher Identität Jesus dich reingebracht hat. Und er versucht, der Teufel versucht, mit einem Teil der Wahrheit seine tickenden Zeitbomben zu legen. Der größte Terrorist ist Satan selbst. Und die solche Dinge tun, sind seine menschlichen Helfershelfer. Aber er ist der größte Terrorist, er greift nie frontal an, weil er keine Chance hat, gegen die Christen frontal anzugreifen. Aber er legt seine Dinge ins Fundament. Wenn du ein Gebäude zerstören willst, eine Brücke oder ein rein kriegstechnisch gesehen, was niemals geschehen soll, du legst eine Bombe nicht irgendwo oben aufs Dach, sondern du legst die Sprengladung an statisch wichtige Punkte in ein Fundament. Und dann genügt eine Sprengung, um ein ganzes Haus zum Einsturz zu bringen. Und das ist die Technik, die Satan anwendet, um den Bauplan Gottes, um seine Gemeinde zu unterminieren und zu zerstören. Und da gehen wir mal rein. Also habt das mal in Gedanken. Ne? Wir kommen noch ins Detail. Epheser 4, wo wir letztens hängen geblieben, was wir schon besprochen haben, was der Leib Jesu ist, wer da dazugehört, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dass auf dieser Erde der Heilige Geist eingesetzt ist als Stellvertreter, der alles erfüllt, dieses Erbe im Heiligen Geist, die ganzen Dinge haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir uns langsam vorgetastet nach den Strukturen einer neutestamentlichen Gemeinde. Und ich hoffe, da kommen wir heute noch drauf. Also, beziehungsweise wir sind jetzt nah dran. Und jetzt sind wir hier bei Epheser 4 letztens hängen geblieben, ab Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen, durch alle und in allen ist. Haben wir das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen. Ich nehme jetzt nochmal den letzten Teil dort raus. Und zwar Gott, der Vater aller, der über allen, der durch alle und in allen ist. Das heißt, Gott ist Vater von allen Dingen. Gott ist der Höchste, den es jemals gibt. Gott ist ein Vater, er ist heilig und gerecht und ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir von neutestamentlicher Gemeindestruktur sprechen, gebe ich euch mal einen kleinen Input rein, wo du das erkennen kannst, was Gott eigentlich mit Gemeinde vorhat. Oder was das Ziel, der Zweck und die Bestimmung von neutestamentlicher Gemeinde ist. Wenn du dein Ziel nicht kennst, dann weißt du auch nicht, wo du hinläufst. Und hier sagt Paulus, Gott, der Vater, der über allen, durch allen, in allen ist. Das heißt, das Ziel von neutestamentlicher Gemeinde, die Absicht Gottes, was Gott damit vorhat, ist Gott selbst, nämlich der Vater, der in allen, durch allen, für alle ist. Gott, der Vater, ist das Ziel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt dich zum Vater, aber der Vater ist das Ziel. Und eines Tages, die Gemeinde ist ja nur so lange, wie die Erde besteht. Ja? Also dieses, wo wir hier strukturmäßig, im Himmel sind wir alle mit vereint mit den vor uns vorausgegangenen, den Heiligen des Alten Bundes, den Engeln und so weiter. Und du wirst diesem Vater mal gegenüberstehen und du wirst ihn in alle Ewigkeit anbeten. Und das ist heute ein Vorgeschmack gewesen. Das ist das Größte, das Schönste, was du erleben kannst. Und Gott sucht die Anbeter, die ihn anbeten im Geist der Wahrheit. Das heißt, das Ziel, der Zweck, die Bestimmung, die Berufung, worauf wir alle hinlaufen und was auch der Ziel von neutestamentlicher Gemeinde ist, ist Gott, der Vater selbst. Die Gemeinde in sich hat keinen Selbstzweck. Sie ist nicht für sich selbst da, sondern sie ist für den Vater da. Und dann gehen wir nochmal in 1. Korinther 3. Den Vers hat man letztes Mal schon, hatte ich mit erwähnt, ab Vers 22 und 23. Da erwähnt Paulus, formuliert das wieder ganz klar. Eigentlich dasselbe, was er hier im Epheser 4 schon dann auch erwähnt. Und zwar geht es hier nochmal darum, dass die Gemeinde in Korinth zerstritten war oder sich versucht hat zu spalten. Die einen folgten Petrus, die anderen Paulus und Apollos. Das heißt, der Anfang von Bildung, von Konfessionen, Denominationen. Und da sagt Paulus, alles Fleisch und so weiter. Macht nicht solch Zeugs. Und dann sagt er hier Vers 22, es sei Paulus, Apollos oder Kephas, das heißt Petrus, es sei Welt, Leben oder Tod, gegenwärtig, zukünftiges, dann sagt er, aber ich fasse jetzt nochmal nur auf die drei Männer zusammen, es sei Paulus, Apollos und Kephas, alles ist euer, nämlich der Gemeinde, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Kann Paulus folgen, was er hier sagt? Er sagt, Paulus, Petrus und Apollos, weil die haben sich drum gestritten, wer nun ihr Lieblingsprediger ist, und die wollten Menschen nachfolgen. Die einen haben gesagt, ich gehöre Paulus, ich gehöre Apollos, ich gehöre Petrus. Und er sagt Paulus, stopp, wem gehört ihr? Ihr gehört weder Paulus, noch mir gehört ihr gar nicht. Dann sagt er, ihr gehört auch nicht dem Apollos, nein, ihr gehört auch nicht dem Petrus. Petrus, Paulus, Apollos, die sind für euch da, für die Gemeinde. Ich habe das letzte Mal gesagt, alle Dienstgaben sind für die Schäfchen da. Alles, was Gott eingesetzt hat an Leitung, an Führung, an Struktur in einer Gemeinde, ist für die Schäfchen da. Nämlich alles ist euer. Nämlich den heiligen und geliebten Nachfolgern, Jüngern von Jesus Christus. Amen. Den Brüdern, den Schwestern, die Fremde und Gästlinge auf dieser Erde sind, die Bürger des neuen Himmelreichs sind. Und die Dienstgaben sind für die Gemeinde da, nämlich für jeden Heiligen und Geliebten. Und jetzt geht's weiter. Ihr aber, damit meint er den ganzen Leib Jesu, ihr gehört dem Christus. Und Christus, der Leib Jesu, wo Jesus hat sich ja echt so hingegeben, uns erkauft durch sein Blut, wo er sagt, ich bin das Haupt und der Rest seid ihr, nämlich mein Leib. Und dieser Jesus, wo wir dazugehören, der gehört dem Vater. So hast du Epheser 4, Gott der Vater, der in allen, durch alle, für alles. Das heißt, das Ziel ist Gott selbst. Und bitte prägt euch das mal ein, was Paulus hier sagt. Das ist die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde. Es gibt Heilige und Geliebte, Erlöste, Wiedergeborene. Ich gehe nicht noch mal ins Detail. Wir haben mal einen ganzen Sonntag darüber gesprochen, wer zum Leib Jesu gehört. Nicht die Denomination, Konfession, das ist alles Fleisch. Sondern die Jünger, die Brüder, Schwestern und so weiter, die von Neuem geboren sind. So, die gehören zum Leib Jesu, die Heiligen und Geliebten, Herausgeretteten. Dann hat Gott in seiner Weisheit, der Vater, um diese, er sagt das, die Härte, die er durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Apostelgeschichte 20 geht Paulus dort so weit, dass er sagt zu den Ältesten von Ephesus, die er zusammenruft, euch hat der Heilige Geist eingesetzt als Aufseher, die Herde Gottes zu hüten, die Gott der Vater sich selbst erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Das heißt, wenn wir von Neutestamentlicher Gemeinde sprechen, dann hast du nicht im Blick irgendeinen Leiter, einen Führer, dann hast du nicht im Blick irgendeine Struktur, sondern du musst den Vater sehen, weil er das Ziel ist von allem. Und der Vater in seiner Weisheit hat durch Jesus, laut Epheser 4, diese 5 Dienstgaben eingesetzt in der Gemeinde, nämlich Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Wenn du das jetzt mal strukturmäßig vorstellst, dann hast du die Heiligen und Geliebten hier, wo das Pult steht. Dann hast du Jesus, das Haupt der Gemeinde, und dann hast du den Vater, der überall misst. Und der Vater hat sich durch das Blut seines Sohnes dich und mich erkauft, nämlich die Gemeinde, die er durch das Blut seines, ihr Lieben, es hat ihn alles gekostet, den Vater. Durch das Blut seines eigenen Sohnes ist eigentlich Gott und Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Das bedeutet, das Blut von Jesus ist gleichzeitig das Blut des Vaters. Sie sind eins in sich. Und der Vater hat durch sein eigenes Blut, in dem das Blut seines Sohnes, hat er dich und mich erkauft. Um einen teuren Preis hat er erkauft. 1. Korinther 6. Ihr seid an einem teuren Preis erkauft und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Amen. Wenn du gekauft bist, gehörst du nicht mehr dir selbst. Er hat sich eine Gemeinde durch das Blut seines Sohnes erkauft, der Vater, und hat in seine Gemeinde, Epheser 4, hat Jesus selbst Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer eingesetzt. Gehen wir noch ins Detail. Die sind nicht von Menschen eingesetzt, sondern Jesus selbst setzt Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer ein. Du kannst dich bitte nicht hinstellen und sagen, ich bin der Apostel, ich möchte auf die apostolische Schule, weil ich ein Apostel werden will. Und das Ganze, du kannst auch nicht sagen, ich bin der Prophet, ich will ein Prophet werden, gehe auf eine Prophetenschule und dann macht Gott mich zum Propheten. Oder ich gehe auf eine christliche Lehranstalt, weil ich ein Lehrer sein will und dann wäre ich dort ausgebildet und dann wäre ich ein Lehrer in der Gemeinde. Oder ich wäre ein Hirte, Pfarrer, Pastor oder was, gehe auf eine Pastorenpfarrerschule und weil ich das machen möchte, dann wäre ich dort ausgebildet und dann wäre ich in der Gemeinde so eingesetzt. So geht das nicht. Und das kannst du auf den Evangelisten genauso beziehen. Epheser 4 sagt, Jesus setzt in seiner Gemeinde ein. Und da kommen wir schon wieder, wo diese, und dort in diesem Bereich, in allen Bereichen, die ich anspreche, legt der Teufel seine Sprengladung rein, um das Ganze zum Einsturz zu bringen. Und er geht ans Fundament. Der Teufel kennt den Bauplan Gottes ganz genau. Vielleicht genauer wie mancher Christ. Und er versucht alles zu imitieren. Der Menschensohn streut den Samen auf den Acker. In der Nacht kommt der Feind und streut auch seinen Samen. Dann geht es auf und dann wächst der Weizen und gleichzeitig der Lolch. Das kennen wir nicht in Deutschland, das war in Israel. Und die deutsche Übersetzung sagt es als Unkraut, aber eigentlich ist es Lolch. Und Lolch bedeutet, es ist eine selbe Pflanze, die dem Weizen Deutschen deutlich ähnlich sieht. Bloß an der Frucht erkennt man es dann. Aber wenn diese Pflanze aus dem Boden kommt, sieht Weizen und Unkraut und dieser Lolch gleich aus. An der Frucht werdet ihr sie erkennen. Und genauso legt der Teufel seine Saat in alle Bereiche des Bauplanes Gottes hinein, um es zu ersticken, um es nicht zum Aufbruch kommen zu lassen, um es nicht in die volle Reife des Christus kommen zu lassen und um es zu zerstören. So, diese Dienstgaben setzt Jesus ein. Und diese Dienstgaben gemeinsam, was hast du in der neutestamentlichen Gemeinde an Ämtern? Eigentlich bloß 2, Älteste und Diakone. Also Diakon heißt nicht Diakonie, sondern Diener. Und Paulus spricht die Gemeinde in Philippi, spricht das so an. Ich meine Worten jetzt mal, Philipper 1,1. Dieser Brief ist gerichtet an die Philipper. Das sagt die Heiligen und Geliebten, die Gemeinde in Philippi, samt den Aufsehern und Dienern. Aufseher ist gleichzeitig gleichbedeutend mit Ältesten. Aber wir kommen da ins noch Detail. Aber ich will euch mal eine Richtung, eine Struktur vermitteln, bevor wir ins Detail gehen. Das heißt, Gott der Vater durch Jesus setzt Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer ein in der Gemeinde, und die stehen nicht über der Gemeinde, sondern die stehen hinter der Gemeinde. Die sind im Fundament drin, ihr Lieben. Und in der Gemeinde hat, laut Apostelgeschichte 20, hat der Vater durch den Heiligen Geist Älteste eingesetzt, die Gemeinde hüten. Wer setzt Älteste ein? Wirst einfach ordiniert und dann bist du einer? Nein. Das funktioniert nur im Heiligen Geist. Der Heilige Geist setzt Älteste ein. Das ist biblischer Bauplan. Weil Apostelgeschichte 20, weil Jesus das Haupt ist und er will sicherstellen, dass die, die unter seiner Herde sind, nicht drüber, sondern unter seiner Herde sind, das heißt die 5 Dienstgaben und die Ältesten und Diakone, dass die von ihm durch den Heiligen Geist eingesetzt sind. Sobald dort jemand sich drin befindet, eingesetzt von Menschen aus menschlicher Überlegung heraus, ich möchte das gern, nicht vom Heiligen Geist, ist es eine tickende Zeitbombe. Das heißt, dass du dadurch, wenn jemand nicht vom Heiligen Geist eingesetzt ist, wirken andere Kräfte. Es ist ganz simpel, das Ding. Weil der Heilige Geist hat die Herrschaft über die Gemeinde. In Jesus wird das Ganze eingesetzt. Das ist der Bauplan von Jesus für seine Gemeinde. Jetzt ist es so, dass diese, hier schreibt es Paulus, Apostel, Apollos und Kephas, die gehören der Gemeinde. Sie sind für die Gemeinde da. Und die Gemeinde selbst mit den Diensten, mit den Ältesten und so weiter, die gehören Jesus und alles gehört Gott. Diese Struktur im Neuen Testament der Gemeinde ähnelt keiner Pyramide, sondern dem himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem unterscheidet sich von der Struktur her, Architektur her, unterscheidet sich deutlich von einer Pyramide. Die Pyramide, das sitzt so auf der Dollarnote, ne? Das allsehende Auge obendrauf. Im Prinzip ist das nichts weiter wie eine weltliche Struktur, die Satan benutzt. Aber die Gemeinde ist nicht vergleichbar mit der Welt. Sie ist herausgerettet aus der Welt. Und im Neuen Testament Gemeinde bzw. Neuen Jerusalem sind die Apostel Grundsteine. Die tragen das ganze Bauwerk und der Grund, der unter ihnen ist, ist Jesus selbst. Das heißt, über ihn dann die ältesten Diakone, das heißt, und dann ruht der ganze Bau, das heißt, die gesamte Gemeinde, der Leib von Jesus ruht. Erstens älteste Diakone, dann 5 Dienstgaben und unten drunter eigentlich auf dem Fundament von Apostel, Propheten, die waren nochmal besonders behandelt. Und das Fundament unten drunter, was alles trägt, ist Jesus selbst. Das ist sein Bauplan. Und wer alles erfüllt, ist der Heilige Geist. Ihr Lieben, das ist der Bauplan von Jesus. Diese Dienstgaben sind für die Gemeinde da. Und ihr Lieben, wer steht zwischen? Hier steht niemand mehr dazwischen. Alles ist euer, nämlich der Gemeinde, ihr aber seid des Christus. Das heißt, zwischen Jesus und den heiligen Geliebten steht kein Mensch. Die Stellung von Leiterschaft ist dieselbe, die Jesus hat, nämlich eine dienende, tragende Leiterschaft. Muss jeder hinwachsen. Aber das ist, wir reden heute vom Bauplan. Und da gibt es immer menschliche Verbesserungen überall. Es gibt aber auch Dinge, wo entfernt werden muss. Gott reißt Dinge ab und setzt Neues ein. Was falsch gebaut ist, ist logisch. Wenn es nicht nach dem Bauplan ist, muss es abgerissen werden und dann baut man neu auf. Und sowas nennt man Reformation wohl. Und das war vor 500 Jahren. Dort ging es los. Zwischen den Heiligen und Geliebten, den Schafen, der Herde und Christus steht kein Mittler, kein Mensch. Ich nicht. Kein Mensch steht dort dazwischen. Wer hat das erste Anrecht auf die Frucht? Schreibt Paulus. Der Bauer, der die Arbeit tut. 1. Timotheusbrief. Der Bauer, der die Arbeit tut, hat das erste Anrecht auf die Früchte. Jesus hat sich abgemüht, ja laut Jesaja 53 am Kreuz, abgemüht. Seine Seele hat Qualen gelitten in Gethsemane, als sie Jesus den Zorn sah, den er trinken musste für uns, damit wir nicht den Zorn Gottes erleiden. Er hat Qualen gelitten und er hat das erste Anrecht auf deine, meine Seele. Er hat dich erkauft durch sein Blut. Und kein Mensch kann sagen, dieser heilige und geliebte Bluterkaufte gehört mir. Oder gehört zu irgendeiner Konfession, Denomination oder weiter, gehört uns. Es gibt keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen, außer Jesus Christus. Und zwischen Jesus und den heiligen Geliebten gibt es keinen menschlichen Mittler. Amen. Und dort sind viele tickende Zeitbomben, die einfach verhindern, dass die Heiligen und Geliebten in eine tiefe Beziehung zu Jesus hineinkommen. Weil die erste Aufgabe von dem fünffältigen Dienst und von den Ältesten und Diakonen ist die, nämlich drunter zu stehen, das zu schützen. Auf die einzelnen Aufgaben kommen wir noch, aber allgemein gesagt, von all diesen Strukturen, die Jesus eingesetzt hat, die Hauptaufgabe ist, diese Schäfchen an Jesus zu binden und dort zu halten. Und dass sie ja nicht wieder zurückfallen in die unheilige Dreieinigkeit, nämlich nicht wieder zurückfallen ins Fleisch, in die Hände des Teufels und in die Welt. Amen. Ein namhafter Prophet, weltweit namhafter Prophet, hat gesagt, das ist die härteste Arbeit im Reich Gottes. Ist nicht der Evangelist, sondern die Leute dort zu halten, ihr Leben lang. Biblischer Beleg, die erste Gemeinde, die entstanden ist aus Griechen, also das heißt nicht Juden, in Antiochia. Ja, da haben sich tatsächlich Juden getraut, nicht nur Juden zu predigen, sondern den Nichtjuden. Und Gottes Hand war mit ihnen, weil es war ja der Bauplan Gottes, dass die Heiden in die Verheißung Israels mit eingeworfen werden, teilhaftig werden dem Segen Abrahams von Jesus und mit hinzugetan werden zum Leib, der aus den Juden errettet wurde. Es war Gottes Bauplan, aber man hat sich 15 Jahre gemütlich gemacht in Jerusalem. Dann gab es eine Verfolgung durch Stephanus und Gott hat ihr alle rausgeschickt und hat gesagt, jetzt macht mal, was ich euch gesagt habe. Dann gingen die nach Antiochia und dort haben sich die ersten Nichtjuden bekehrt. Und die Apostel, die zurückgeblieben sind in Jerusalem, haben das gehört und die sandten eine Dienstgabe, nämlich den Apostel Barnabas. Was zu sagen, Barnabas war doch kein Apostel. Apostel heißt zu Deutsch Gesandter. Er wurde gesandt von Jerusalem wurde Barnabas gesandt von den von Gott eingesetzten Aposteln nach Antiochia zu gehen und dort zu schauen, ob alles nach dem Bauplan Gottes dort verläuft. Und dann kam, kann alles nachlesen, Apostelgeschichte 11, dann kam er dort an und hat die große Gnade Gottes gesehen, dass so viele sich zu Jesus bekehrt haben und er hat sie gelehrt und dann hat er zu ihnen gesagt, er hat sie ermahnt und hat sie ermutigt, mit ganzem Herzensentschluss bei Jesus zu verharren. Verharren heißt, alle Zeit beständig dort zu bleiben und nicht wieder zurück. Das war seine Aufgabe. Und dann hat er gesagt, es wird mir zu viel und hat Saulus angerufen. Also gerufen mit Brieftauben oder irgendwie. Und dann kam Paulus dorthin und beide haben einen langen Zeitraum die Gemeinde in Antiochia trainiert, nämlich sie haben sie gelehrt im Wort Gottes, um den Bauplan Gottes sicherzustellen. Und das ist so gesund gestartet, dass von dort bekannten Lehrer und Propheten zusammen, nämlich die Dienstgaben, haben gefastet und gebetet. Da war Paulus noch drunter, war damals Lehrer und Prophet. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir Paulus und Barnabas ab zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wer hat denn eigentlich die Missionsarbeit gestartet? Der Heilige Geist sprach, die zwei brauche ich dafür. Versteht ihr, wie das gelaufen ist? Da hat nicht einer sich zusammengesetzt, oh, wir müssten jetzt mal in die anderen Länder gehen, du kannst gut sprechen und du kannst gut Fremdsprachen, das nächste Schiff und macht mal los. Der Heilige Geist sprach, diese zwei haben die Berufung, das Evangelium in die Nationen zu bringen. Und die anderen können die kräftig unterstützen. Dann haben die wieder gefastet und gebetet und haben sie ausgesandt. Und daraus sind auch Gemeinden entstanden, also wir eigentlich mit in den Nationen. Amen. Das heißt, wenn du das mal runterbrichst, dass du heute hier sitzt, hat etwas damit zu tun, dass die Gemeinde in Antiochia nach dem Bauplan Gottes funktionierte. Dass der Heilige Geist sprechen konnte, sondern mir doch mal diesen Lehrer Paulus und Barnabas, der Sohn des Trostes, der ein weites Herz hatte für Menschen, sondert die beiden mir ab, die passen gut zusammen und die gehen in die Nationen und bringen dort das Evangelium hin. Das waren zwei, die die Welt verändert haben. Im Heiligen Geist. Wären sie ohne den Heiligen Geist losgezogen, hätten sie es nicht überlebt. Es wäre nicht viel geworden. Danke Jesus, dass sie gegangen sind. Darum sind wir heute hier. Versteht ihr jetzt den Bauplan? Die Hauptaufgabe von fünffältigen Dienst, Ältesten und Diakonen besteht darin, die Schäfchen an Jesus zu binden und aufzupassen, dass sie dort bleiben. Die Position von Ältesten in der Gemeinde ist nicht im Zentrum oder an der Spitze, sondern außenrum. Die haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass keine Wölfe reinkommen, dass keine Flüche die Gemeinde treffen. Gebet, Schutz und Hauptaufgabe von Ältesten, kommen wir noch ins Detail, ist zu lehren, das Wort Gottes. So wie die Apostel die Ältesten gelehrt haben, sollen die Ältesten die Gemeinden vor Ort lehren, in allem, was das Wort Gottes betrifft. Jetzt mal so simpel betrachtet. Und was bewirkt das? Damit alle an Jesus bleiben und in eine tiefe Beziehung zu Jesus und dem Vater hineinkommen. Weil alles gehört ja den Schäfchen und die Schäfchen gehören dem Haupt, nämlich Jesus, und alles kommt an den Vater zurück. Und dann hast du vom Kreuz her diesen Segen, der die Menschen durchs Blut hinein erkauft, heilt, befreit und alles und dann wieder zurück an den Vater bringt. Ihr Lieben, das Kreuz wirkt in zwei Richtungen. Und was die meisten heutzutage predigen, vor allen Dingen diese modernen Gnadenprediger, die predigen nur die eine Seite vom Kreuz, nämlich, dass Jesus uns erkauft hat durch sein Blut, dass wir uns vergeben ist, dass wir geheilt und befreit sind, die Gerechtigkeit Gottes, das ist alles hundertprozentig richtig, durch Gnade errettet. Aber dann hören sie auf. Jeder freut sich, geht nach Hause und keinen trifft es. Weil das Kreuz wirkt in die andere Richtung. Und das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz war die zentrale Botschaft der Apostel. Die wird heute zum überwiegenden Teil nur zur Hälfte gepredigt. Und die andere Seite bedeutet, Jesus hat seine Gemeinde durch sein Blut erkauft. Sie gehören nicht, du gehörst nicht mehr dir selbst. Die Gerechtigkeit Gottes, dass dir deine Sünden vergeben sind, dass du kein Zorngericht mehr erdulden musst, und das wird auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, was das Kreuz bewirkt, die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen wird. Das wird auch kaum gepredigt, die Beschneidung des Christus. Wie willst du frei werden von Sünde, wenn das Kreuz nicht in dir die Beschneidung des Christus ansetzt, laut Kolosser 2. Das Blut heilt dich, Heilung, Befreiung, all diese Dinge. Die Leute sind begeistert über Zeichen, Wunder, wenn du Heilungsevangelisation machst, alles sind da. Mach mal ein Seminar über geistige Beschneidung des alten Menschen. Wird sich kaum einer melden. Das ist aber wichtiger wie das andere. Wenn das Kreuz diese Beschneidung des Christus in dir vollbringt, wird deine Seele heil und dein Körper mit. Amen. Sonst heilst du die Äste, die Wurzel ist noch faul. Das heißt, wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören ihm. Wir können jetzt nicht mehr so leben, wie wir wollen, sondern so, wie Jesus will. Er hat uns für sich erkauft. Ein Grund, warum das Kreuz nur halb gepredigt wird, ist einer, dass die Gemeinde seit Jahrhunderten das jüdische Erbe verloren hat. Sie hat sich 320 komplett davon getrennt und die Wurzel trägt aber die Zweige, nicht die Zweige tragen die Wurzel. Das heißt, du bist eingepfropft in den edlen Ölbaum Israel. So, und ein Aspekt dieser Wurzel des jüdischen Erbes besteht darin, ich meine das nicht die Feste und Feiern und das Ganze, sondern ich meine dieses Verständnis, was die Juden hatten, dass sie ein auserwähltes, von Gott erwähltes Volk waren, aber nicht für sich selbst, sondern für ihn. Gott hat gesagt, ich habe euch aus allen Nationen auserwählt, nicht weil ihr besonders wärt, sondern weil ich euch liebe und damit ihr mir ein Volk des Eigentums seid. Und ich gebe euch meine Gebote, damit ihr euch unterscheidet von dieser Gottlosigkeit der Nationen. Das heißt, die Juden haben ganz klar verstanden, dass ihre Erwählung im Bund mit Mose, dass dieser Bund nicht dazu da war, für sich selbst, sondern dass sie ein Volk rausgesondert aus den Nationen waren, wo Gott ein Eigentumsvolk sich erwählt hat, die für Gott da waren. Nämlich ihn anzubeten, seinen Geboten zu gehorchen und ihm alle Ehre zu machen. Und das ist jüdisches Erbe und das ist das, was wir auch Christen, besonders in der westlichen Welt, durch unsere humanistische Prägung echt verloren haben. Solange es darum geht, wir sind durch das Kreuz gesegnet, wir sind durch das Kreuz gerecht, wir sind geheilt, wir sind befreit, es sind innere Heilung, da gehen alle mit und das ist gut, das ist richtig, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel des Blutes ist nicht nur, dich zu heilen, zu befreien, gerecht zu machen, deine Sünden abzuwaschen, Vergebung, sondern dich zurückzubinden an deinen Bräutigam, an deinen Herrn, an deinen Meister und mit Jesus an deinen Vater. Amen. Sonst bleibst du, Gott gießt seine Liebe immer aus, weil dieser Teil vom Kreuz wirkt immer. Heilung, Befreiung. Er wirkt sogar bei Ungläubigen. Du kannst ja für Ungläubige beten, dass sie geheilt werden. Und denen dient Gott sehr schnell, weil er möchte sie durch seine Güte zur Umkehr bringen, nicht zu sich selbst, sondern zu ihm. Ihr Lieben, das ist jüdisches Erbe, was es neu zu entdecken gilt. Amen. Für Gott seinen Willen zu tun. Amen. Und dafür hat er diesen Bauplan eigentlich eingesetzt. Die Dienstgaben, gehen wir jetzt wieder zurück, Epheser 4. Er hat, also Jesus, die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und als Lehrer. Und Vers 7 steht, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das heißt, jeder Nachfolger von Jesus hat eine Gabe. Im Prinzip, wenn du es mal ganz runterbrichst, sind alle von uns Apostel, jeder, weil jeder von Jesus gesandt ist durch den Missionsbefehl. Jeder hat diese Sendung bekommen. Jeder von uns, neutestamentliche Christ, ist ein Prophet oder prophetisch. Steht im 1. Korinther 14, jeder kann prophezeien. Aber hier geht es um das Amt eines Aposteln, Propheten, das ist weit mehr. Und jeder von uns sollte auch ein Lehrer sein. Du solltest fähig sein, nach mindestens 2 Jahren Christ sein, anderen in den Grundlagen zu unterweisen. Du sollst eigentlich schon nach 1 Jahr in der Lage sein, anderen in den elementaren Grundlagen des christlichen Glaubens zu unterweisen, die du zu Jesus führst. Also Lehrer, jeder von uns sollte ein Hirte sein. Er sollte ein Herz haben für die Menschen, die Jesus noch nicht kennt. Du sollst mindestens eine Person haben, für die du betest, wo du einfach ein Hirtenherz von Jesus zeigen kannst. Das ist Liebe. Hat André halt früher angesprochen. Und jeder von uns sollte Evangelist sein. Wir sind alle berufen, das Evangelium weiterzusagen. Aber es gibt diese speziellen Dienstgaben, die ein besonderes Amt in diesen Dingen haben. Manchmal ist es auch vermischt. Paulus hatte alle 5 Dienstgaben, meines Erachtens nach. Besonders Apostel und Lehrer. bezeichnet sich auch selber so. Aber gleichzeitig war er Evangelist, er war ein Hirte, er war ein Vater für die Gemeinden. Er hatte ein Hirtenherz, er war ein Prophet, weil er das Evangelium durch Offenbarung erhalten hat. Direkt von Jesus, prophetische Offenbarung. So, dann hast du hier die Dienstgaben. Dann sagt Paulus in Epheser 2, wir sind immer noch in diesem Fundament von neutestamentlicher Gemeinde, die unterhalb der Heiligen und Geliebten sich befinden. Und da sagt Paulus, Apostelgeschichte 2, Vers 20, dass die Gemeinde, sicher, Jesus, das Fundament, gegründet ist auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Nicht auf der Grundlage von Hirten und Lehrern, sondern auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Weil beide Dienstgaben die den nächsten Zugang haben zum Übernatürlichen, zur geistlichen Welt. Weil die neutestamentliche Gemeinde ist übernatürlich. Weil Jesus und der Heilige Geist sind nicht von dieser Welt. Und wir sollten auch nicht von dieser Welt sein und nicht zurückfallen in die Welt. Das heißt, die Gemeinde ist gegründet auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Und es sind erstmal die 12 Apostel von damals plus Paulus und, sage und schreibe, die alttestamentlichen Propheten und die neutestamentlichen. Paulus schreibt das selber. Er sagt, das, was die alttestamentlichen Propheten prophezeit haben, hat sich in unserer Zeit erfüllt. Und wir predigen das Wort der alten Propheten und erklären es euch in einer christusgemäßen Weise, in neuer Offenbarung des Geistes. Aber die alttestamentlichen Propheten, die haben alle die Zeit des neuen Bundes verheißen. Das heißt, sie sind in der Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde mit drin und die kannst du nicht rausnehmen. Das meiste, woraus die Apostel gelehrt haben, war das sogenannte Alte Testament. Weil das Neue gab es damals noch nicht. Plus ein paar Briefe und ein Evangelium, die wurden auch erst später gelehrt. Sie lehrten das, was wir Altes Testament bezeichnen. Und die Gemeinde ist gewachsen im Heiligen Geist. Das heißt nicht, du sollst dein Neues Testament nicht mehr lesen. Aber du musst es im Zusammenhang lesen, weil Gott spricht im Alten Testament. Ich habe jetzt ich habe wieder mal von vorne angefangen. Die Bibel, zum wievielen Mal auch immer, ist wichtig, immer von Anfang an durchzulesen. Die ersten 5 Bücher Mose, habe ich immer manches überflogen, die wurden mir so gewinnen, nicht die Gesetze und so alles, sondern ich habe einfach Gott aus dem Wort sprechen hören, sein Herz gespürt in den 5 Büchern Mose, das er zu Israel hatte, weil Gottes Herz hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert vom Alten zum Neuen Bund. Was sich verändert hat, sind wir. Wir haben durch den Neuen Bund ein neues Herz. Aber die Gnade war im Alten Testament genauso da. Amen. Eine der eindrücklichsten Aussagen über die Gnade Gottes findest du im Psalm 103. Lest den mal durch. So, also auf dieser Grundlage steht die Gemeinde von Aposteln und Propheten. Und dann macht Paulus nochmal eine klare Einteilung, 1. Korinther 12, 28. Und da sagt er, in der Gemeinde hat Gott eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und da geht es jetzt darum, dass Gott in jeder Gemeinde eingesetzt hat. Und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, die 5 Dienstgaben sollten zumindest ansatzweise in jeder Leiterschaft der Gemeinde vorhanden sein, damit das Ganze gesund wächst. Und was nicht da ist, muss von außen ergänzt werden und freigesetzt werden. Weil irgendwann wächst mal alles oder fängt alles an. Aber es muss in jeder Leiterschaft, müssen 5, der fünffältige Dienst muss in jeder Ältestenschaft, Evangelist hin und her, aber die anderen 4 müssen dort auf jeden Fall drin sein. Und vor allen Dingen erstens, zweitens und drittens. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. So, und da hast du jetzt mal die Dienstgaben mal ein bisschen näher definiert, was sie für eine Aufgabe haben. Jetzt schauen wir uns bei den Aposteln mal näher an. Und zwar gibt's, wie ihr wisst, gibt es ja die 12 Apostel und dann gibt es den Paulus noch dazu. Und dann lernen viele, dann hört das ganze Ding auf. Heute gibt es keine Apostel mehr, das waren nur die 12 plus Paulus. Weil Judas ist ja woanders hingegangen. Und da hat man diesen Matthias da eingesetzt und dann Paulus noch dazu. Und dann hört es auf, heute gibt es keine Apostel mehr. Stimmt das? Nein. Wenn Gott in jeder Gemeinde einsetzt, Apostel, Propheten und Lehrer, gibt es die heute genau noch so. Und zu Paulus Zeiten gab es schon mehr wie 13 Apostel. Zum Beispiel Barnabas habe ich erwähnt. Dann war Timotheus ein Apostel. Titus war ein Apostel. Das waren die geistlichen Söhne von Paulus. Das heißt, jede Dienstgabe muss ich Leute suchen, vom Heiligen Geist gezeigt, die dieselbe Berufung drin haben und muss die trainieren. Jeder Apostel sollte apostolische Leute, die eine apostolische Berufung haben, trainieren. Die fallen nicht einfach so vom Himmel, die müssen trainiert werden. Jeder Lehrer muss, der eine Lehrerberufung hat, trainieren. Und jeder Prophet genauso, ein Evangelist und Hirte. Amen. So, und die ersten beiden geistlichen Söhne, Paulus hat ja noch mehr, waren Titus und Timotheus, die dieselbe Salbung hatten. Und das hat langsam, ist es angewachsen. Und nachdem Paulus geköpft wurde, haben die dann weitergemacht. Der apostolische Dienst hat nicht aufgehört. Dann ein weiterer Apostel war Jakobus. Das wissen viele nicht. Jakobus, der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus, war ein Apostel. Geht ihr nachlesen, Galater 1, 19. Er war ein Apostel in Jerusalem. Er war ein Ältester, aber gleichzeitig hat er eine apostolische Salbung gehabt. Paulus bezeichnet ihn als Apostel. Dann der Barnabas. Und dann will ich mal noch was Interessantes anfügen. Und zwar ein Ehepaar. Römer 16, Vers 7. Andronikus und Junia. Dort steht, in den meisten Bibeln steht dort Junias. Das kommt daher, dass im 4., 5. Jahrhundert gab es dort einen Kirchenfürst, der war frauenfeindlich und prophetenfeindlich. Und er hat zwei Dinge aus der damaligen Christenheit verbannt, nämlich den Namen Junia, und hat es in Junias verändert, weil er Frauen nicht mochte. Aber das waren Ehepaar, die waren Apostel, hatten beide eine apostolische Salbung. Und er hat vom prophetischen Herr das Buch Henoch verbannt aus der Gemeinde. Und Judas zum Beispiel, was auch ein Bruder von Jesus war, ein leiblicher Bruder, erwähnt das Buch Henoch in seinem Brief mit einem prophetischen Auszug über Jesus, über die Rückkehr von Jesus. Also das Buch Henoch war in der Urgemeinde und in den ersten Jahrhunderten war das mit Teil gewesen. Da hat es verbannt, die zwei Sachen. Wir tun das mal weg, wir gehen wieder zurück, wie es tatsächlich stand. In Römer 16, Vers 7 steht, Andronikus und Junia bezeichnet Paulus als die angesehen waren unter den Aposteln. Das waren Ehepaar, die schon vor mir in Christus waren. Das heißt Juden, jüdische Gläubige, die vor Paulus Christen waren und die hoch angesehen waren unter den Aposteln. Also ein Ehepaar. Es gab damals schon mehr Apostel wie Paulus und die Zwölf. Und heute ebenso. Unsere Aufgabe besteht bloß darin, die Falschen von den Echten zu unterscheiden. Das Neue Testament bestätigt uns ganz klar, dass in Ephesus, Offenbarung 3, und in Korinth, das war der 11 wohl, dass es falsche Apostel gab. Und Petrus schreibt in seinem Brief und Judas, dass es auch falsche Propheten gab. Und das Falsche, habe ich eingangs erwähnt, legt seine Minen in den Unterbau der Gemeinde, um sie zu zerstören. Und die Aufgabe von uns Christen besteht darin, und Nachfolgern von Jesus, das Falsche vom Echten zu unterscheiden. Weil der Teufel hat überall seinen Lolch. Es gibt falsche Propheten, es gibt falsche Apostel, es gibt leider auch falsche Hirten, es gibt leider falsche Lehrer und es gibt falsche Evangelisten. Manche wollen das gar nicht, unbewusst, weil sie getäuscht sind von einer Prägung und falschen Lehre und gehen unbewusst in den Wegen des Teufels. Es gab es damals und Jesus hat es in der Endzeit verheißen, leider, dass es dann noch extrem zunehmen wird. Seid wachsam, glaubt nicht jeden Geist, hat schon Johannes gesagt, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und ein Merkmal ist, wenn sich jemand zwischen Jesus und den Schäfchen stellt, dann ist es keine gute Frucht. Also mein Dienst, mein das Ministry, mein, wo steht das? Paulus hat nie sein Ministry ausgerufen. Kein Prophet im Neuen Testament hat sein Ministry ausgerufen, sein Netzwerk gegründet oder irgendwas. Es gibt so viel, was in Deutschland drunter und drüber geht. Wenn jemand dazwischen steht, ob er es nur bewusst oder unbewusst macht, ist nicht im Bauplan von Jesus. Da muss er nicht mal grundlegend was Verkehrtes sagen. Kein falscher Prophet, kein falscher Apostel sagt grundlegend was Verkehrtes. Er füttert die Menschen mit der Wahrheit und ist aber ein falscher Geist dahinter. Und wenn sie die Wahrheit gelöffelt haben, haben sie gesagt, da spricht die Wahrheit, kommen sie unter einen Geist der Verblendung. Du hast auch so ein ähnliches Bild heute Morgen. Und diese Verblendung lässt die Leute auf den Abgrund zurasen. Ich erwähne mal dein Bild, na, jetzt kommt es doch noch rein. Und die erkennt es selber nicht. Deswegen ist die Hauptaufgabe von, jetzt reden wir von Aposteln, und die Apostel trainieren ja die Ältesten. Damit die Lehre von Jesus, was Jesus gesagt hat, durch den Heiligen Geist erinnert, und Heiliger Geist ist immer im Spiel, den Aposteln, die tragen die Lehre von Jesus weiter. Die Lehre der Apostel ist nichts weiter wie Christus und was er gesagt hat. Und die lernen das wieder, die Ältesten, und die sollen das die Gemeinde lernen. Amen. Somit, dort wird ein sauberer Fluss gewährleistet. Apostel sind Väter, also das sind reifere Männer, also keine Neubekehrten oder die erst, also die haben ein gewisses Alter dann auch, eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung. Und eine der Erstaufgaben ist, das Evangelium zu verkündigen. Das haben ja die Apostel schon damals von Jesus erhalten. Sie sollen das Evangelium verkündigen. Und die weitere wichtige Aufgabe, auch eine der wichtigsten Aufgaben von Aposteln ist, Grundlagen zu legen, damit das Fundament weiter, also damit die Gemeinde weiter darauf aufbauen kann. Und hier steht 1. Korinther 3, Vers 6, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baue darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt, Apostel und hier Paulus legen immer Grundlagen. Und sie als weise Baumeister legen sie einen sicheren Grund. Sie sehen das Gebäude, was drauf wächst oder wachsen soll, wo jeder einzelne von den heiligen Geliebten seine Berufung da einbringt und weiter wächst. Und da legen sie Grundlagen. Apostel legen in der Regel Grundlagen, dass das Ganze aufgebaut ist und jeder baut dann vom Heiligen Geist drauf auf. Und die Ältesten wachen drüber, dass das auch ordentlich weiterläuft in Verbindung mit den Aposteln. Vers 6, hier hast du das Zusammenspiel zwischen Lehrer und Apostel. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das heißt, pflanzen ist etwas neu, etwas gründen, etwas und darüber wachen, dass das wächst. Und die Lehrgabe von Apollos zum Beispiel hat dafür gesorgt, dass die Pflänzchen gereift und gereinigt, genährt durch die Lehre heranwachsen. Und so ist weder der Apostel was, noch der Lehrer etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Amen. So, damit Gott alle Ehre bekommt und nicht irgendeine Dienstgabe, ihr Lieben. Die Grundlagen, die die Apostel legen, laut Hebräer 6, Vers 1 und 2, da lest du die Grundlagen, die Paulus gepredigt hat, und wir haben ja seit dem letzten Grundlagenkurs, habe ich auch alles verändert und habe das auch auf 5 dieser 6 Grundlagen dort reduziert. Und das reicht erstmal für einen, der neu im Glauben ist, dort eine Grundlage zu legen, genauso wie Paulus. So, dann haben die Apostel die Aufgabe, darüber zu wachen, dass jeder gläubige Heilige in diese Grundlagen reinkommt, in diesen Dingen lebt und drin bleibt. Und wo etwas fehlt, wird darauf hingewiesen. Ihr könnt es nachlesen. In Apostelgeschichte 8 geht Philippus was ein Evangelist ist, nach Samaria. Er predigt das Evangelium, Gottes Hand war mit ihm, es bekehrt sich sogar der Zauberer, Zeichen und Wunder geschehen, viele ließen sich taufen, eine große Menge Samariter wurden dem Herrn zugetan. Dann war die Aufgabe des Evangelisten erfüllt. Dann hörte es die Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Petrus und Johannes aus, um die neuen Gläubigen in Samaria in den Grundlagen stabil zu machen und das hinzuzufügen, was noch fehlt. Und was hat man das letzte Mal gesagt? Das Grundmuster von Grundlagen ist, Apostelgeschichte 2,38, 39, erstens Buße, zweitens Glauben, drittens Wassertaufe, viertens Geistestaufe. Das sind die vier Grundlagen, die haben die Apostel jedes Mal abgecheckt. Und wenn ein Christ nicht in diesen Grundlagen stand, dann haben sie gesagt, du mein Lieber, in großer Liebe, hier fehlt was, das müssen wir ergänzen. Das ist die Aufgabe von Aposteln und Ältesten. Amen. Zu sicherzustellen, dass jeder auf diesem Grund steht. So, dann sind die Petrus und Johannes nach Samaria gegangen und dort waren die Leute, haben Buße getan, der Zauber vielleicht nicht ganz so, und dann haben sie an Jesus geglaubt und sie wurden getauft. Und was ihnen fehlte, war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Steht regelrecht in Apostelgeschichte 8, sie glaubten, ließen sich taufen, aber sie waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also ist es diese Taufe im Heiligen Geist etwas von der Wassertaufe getrennte Erfahrung, die sie brauchten. Dann sind Petrus und Johannes hingegangen und haben jeden Einzelnen als apostolische Salbung diesen Neubekehrten die Hände aufgelegt, um sie das noch hinzuzufügen, was fehlt, und haben ihm die Hände aufgelegt und jeder wurde mit dem Heiligen Geist getauft und dann sind sie wieder gegangen. So standen die ganzen Samariter auf den Grundlagen, ich sage das immer, ne? Hasan weiß das schon auswendig, vier Beine eines Tisches, ne? Bei dir kommt nächste Woche das dritte Bein dazu und das vierte, nächsten Sonntag aus Taufe, Halleluja. So, und das haben die abgecheckt und haben das vierte hinzugefügt. Das ist die Aufgabe von Apostel. Genauso kam Paulus nach Ephesus, könnt ihr nachlesen, Epheser, Apostelgeschichte 19, er kam dorthin, er fand dort 12 Jünger vor und hat gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Seid ihr mit dem Geist getauft, als ihr gläubig wurdet? Und da haben die gesagt, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also das war damals, die Lehre hat gefehlt, die wussten es nicht. Die haben sich einfach zu Jesus bekehrt, weil sie das Opfer angenommen hatten, haben Buße getan, sich bekehrt, aber die anderen zwei Dinge fehlten. Und da hat Paulus ihnen sie unterwiesen, hat gesagt, das fehlt euch noch. Worauf seid ihr getauft? Taufe des Johannes. Sagt, das war alter Bund, die Taufe in Jesus. Oh, dann hat Paulus diese 12 getauft, hat ihnen die Hände aufgelegt, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und alle 12 sprachen in neuen Sprachen, wie zum Anfang, weil das ist ja das Zeichen für die Erfüllung mit dem Geist, sprachen in neuen Sprachen und sie fingen sogar an zu prophezeien. Das könnt ihr alles nachlesen in Apostelgeschichte 19. Das heißt, der Apostel legt Grundlagen und sorgt dafür, dass jeder Heilige in den Grundlagen steht. Amen. Und so geht es, die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, wo die erste Gemeinde stand, letztes Mal schon erwähnt. In den Grundlagen übrigens lehrten die Apostel das ewige Gericht und die Auferstehung der Toten, nämlich die Rückkehr von Jesus. Das war Teil der Grundlagenlehre. Das heißt, jeder Neubekehrte muss wissen, dass er eines Tages vor diesem Schöpfer steht, vor Jesus, vor dem Richterstuhl Christi und sich verantworten muss für das, was er zu Lebzeiten getan hat. Und das haben sie sich gelehrt, damit man nicht, so wie heute das so gelehrt wird, die Gnade und alles automatisch und eine gute Zeit. Die andere Seite des Kreuzes ist, du stehst mal vor diesem und er nimmt Rechenschaft von dir, wie du mit der anvertrauten Gabe Christus Jesus umgegangen bist oder mit den anvertrauten Dienstgaben oder was Gott dir als Berufung gegeben hat. Sollte ich heute ermutigen, in diese Richtung weiterzugehen, weil Gott möchte dich einsetzen, gebrauchen und du musst auch für das Rechenschaft ablegen. Hast du die Gabe eingesetzt oder nicht? Und eine Gabe muss wachsen. Die fängt ganz klein an. Du musst treu sein im Kleinen, damit es wächst. Amen. nebenbei gesagt, die haben ja auch das ewige Gericht und die Wiederkunft von Jesus gepredigt. Ja? Den Neubekehrten, dass Jesus zurückkehrt, das hat sie immer schön am Ball gehalten. So, und heute sind wir da Zeiten näher wie damals. Aber nebenbei gesagt, das klingt immer so beängstigend vor dem Richterstuhl Christi und was Theo uns gesagt hat, auf dem riesen Bildschirm, dann lief sein ganzes Leben von der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo sein Herz aufgehört hatte zu schlagen, lief sein ganzes Leben auf dem Bildschirm ab und er sah alle Dinge, er konnte dann nicht mehr hingucken, hat sich geschämt, weil alle seine Gedanken, alle seine Worte, all seine Handlungen wurden bei Gottes alles offenbar. Nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir sprechen und unsere Gedanken. So, und das passiert bei jedem Einzelnen von uns. Stehen wir vor Jesus, dann läuft der Bildschirm ab und dein ganzes Leben. Und dann wird entschieden. Bist du an Jesus dran geblieben, dann wird nicht über Himmel und Hölle entschieden, sondern über deinen Lohn im Himmel. Das ist apostolische Lehre. Und das ist bei der Reformation bis schräg abgegangen. Weil die wollten sich von allen Werksgerechtigkeit der Katholiken lossagen und dann blieb gar nichts mehr übrig. Luther wollte am liebsten den Jakobusbrief entfernen, weil da geht es darum, Glaube ohne Werke ist tot. Weil es dem Herrn hatten reingenommen, weil es Wahrheit ist. Jakobus war ja ein Apostel. Jesus kehrt zurück, Offenbarung 21 oder 22 schon, um einem jeden zu geben, entsprechend seiner Werke. Nicht entsprechend der Gnade, du bist durch Gnade gerettet, aber die Gnade möchte in dir Werke hervorbringen. Das ist die andere Seite des Kreuzes. Und für diese durch die Gnade hervorgebrachte Werke, die du nicht aus eigener Kraft, sondern der Heilige Geist in dir wirkt, wenn du treu bist in den Dingen, empfängst du im Himmel großen Lohn. So, und auf diesem Bildschirm, wir müssen das mal anders betrachten, auf diesem Bildschirm, wenn du diese Dinge weißt, werden vor deinem Augen und vor den Augen, die alle des ganzen Himmels, vor Jesus, den Heiligen, wird dein Leben ablaufen und dann erscheinen auch die Dinge, die kein anderer sieht. Positiver Art. Was hat Jesus gesagt? Wenn er betet, betet öffentlich, Halleluja, Gebetsversammlung, aber wenn du alleine betest, schließe dich ein, dass keiner das sieht, mach das niemandem bekannt, bete zu deinem Vater im Himmel und dein Vater im Himmel, der in das Verborgene sieht, notiert das. Es wird gespeichert auf deiner himmlischen CD oder was weiß ich. Und wenn die eingelegt wird, erscheint dann jedes Mal, wenn du dich zurückgezogen hast, in den Wald, an einen einsamen Ort oder in Toilette oder eine Hausfrau, die Mutter von Wesley, die hatte glaub, 9 oder 12 Kinder. Wie soll so eine Frau beten? Wesley hat gesagt, meine Mutter, die hat sich eine Zeit gesucht, tagsüber, wo es Madeleine beruhigt wurde, hat sich in der Küche hingekniet, hat ihre lange Küchenschürze über den Kopf gezogen, um ein Tabernakel zu haben, eine Stiftshütte, einen abgezogenen Rückzugsort und hat dort gebetet. Und da kam die Gegenwart Gottes in das Haus und ihr wisst ja, was aus Wesley geworden ist. Und diese Dinge, und dann sagt Jesus, wenn du fastest, dann lass es niemand wissen. Mach das im Verborgenen und dein Vater im Himmel wird dich belohnen. Jedes Mal, wenn du auf Dinge verzichtest, um Jesu willen, um zu beten, um Zeit mit ihm zu verbringen, das wird im Himmel richtig groß angeschrieben. Was vor den Augen der Menschen wenig zählt, im Augen des Fleisches, wird im Himmel groß dargestellt. Und dafür kriegst du dann deinen Lohn. Amen. Und noch viele andere Dinge mehr. Das ist bloß mal ein Einschub. Ich habe jetzt ein Zeugnis gelesen oder gehört von einem Pastor aus Korea. Da war 3 Tage tot. Der hat einen Herzinfarkt gehabt. Die Engel haben ihn abgeholt, ist in den Himmel gegangen, hat dort seine Frau getroffen, die 5 Tage vorher gestorben ist. Da ging es richtig gut. Und er musste auch wieder zurück. Weil er hat sein Haus gesehen im Himmel. Hat zu Jesus gesagt, zeig mir mal mein Haus. Und da hat Jesus schöne Häuser gezeigt. Und seins, oh Jesus, da fällt er noch das Dach. Im Himmel regnet es nicht rein, aber man will doch nicht im unvollständigen Haus wohnen im Himmel. Ne? Die anderen gucken ja auch zu. Und da hat Jesus gesagt, da hat er gesagt, Mensch, da fällt er noch das Dach in meinem Haus im Himmel. Und da hat Jesus gesagt, du bist noch nicht fertig auf der Erde. Du musst noch mal zurück. Und ich habe du hast deinen Auftrag noch nicht erfüllt. Und er arbeitet in Südkorea auf diesem Gebetsberg bei Jeonggi-cho, ist er Gebetspastor da oben hier in diesem Gebetshaus. Und hat Jesus gesagt, du musst noch zurück und deine Arbeit weiter tun. Und von dem, was du auf der Erde tust, wird im Himmel als Material umgewandelt und daraus bauen die Engel dein Haus fertig. Und wenn deine Zeit erfüllt ist, wirst du hierher kommen. Und dann sagt er, jetzt habe ich eine Frau wieder getroffen aus der Gemeinde. Und die war so unscheinbar auf der Erde. Es war eine ältere Omi und die hat alles gemacht in der Gemeinde. Keiner hat es wahrgenommen. Die hat geputzt. Er hat es als die dreckigen Dinge bezeichnet. Er hat die Dinge, die keiner sieht und keiner wahrnimmt oder wahrnehmen will. Und die hat die gemacht, die aber notwendig sind. Und dann hat er die im Himmel wieder getroffen und die hatte ein riesiges, wunderschönes Haus. Und die wurde toll glücklich. Und in der Nähe hat er einen Ältesten wieder getroffen aus seiner Gemeinde. Und da sagt er, oh, dieser Älteste, der war sehr stolz, Schlips- und Kragentyp und hatte ein sehr stolzes Auftreten. Kraft meines Amtes, ich erwalte. Und sein Haus war deutlich kleiner wie das Haus der Putzfrau. Also der Himmel hat andere Maßstäbe. Irgendwie müssen wir bloß rumschalten auf himmlische Maßstäbe. Und das macht die Lehre der Apostel. Amen. Die Grundlagen, das Ganze sicherzustellen, dass die Gläubigen da drinnen stehen. Ihr Lieben, das ist eines der wichtigsten Aufgaben der heutigen Apostel. Eigentlich die wichtigste Aufgabe mit. Weil nichts ist mehr angefochten heutzutage als wie die Grundlagen. Weil der Teufel weiß genau, wenn im Leben eines Christen diese vier Dinge nicht da sind, oder im Leben einer Gemeinde oder was, wenn das nicht gelehrt wird, dann hat er dort immer ein Bein in der Tür. Er legt seine Sprengladung in die Grundlagen. Deswegen ist der apostolische Dienst, die apostolische Lehre, Grundlagen setzen, damit dort keine Sprengladung installiert werden können. Weil wenn diese Grundlagen nicht stimmen, hat es verheerende Folgen. Weil der apostolische Dienst hat so eine riesige Verantwortung, der apostolische Lehrdienst, weil dadurch Millionen von Christen geprägt werden. Ich nenne euch zum Schluss nochmal vier Beispiele, damit man es geht das nicht gegen Menschen, aber wir sehen mal, was das für gravierende Auswirkungen hatte auf die Gesamtchristenheit, wenn der apostolische Dienst nicht da ist und diese Dinge nicht tut. Erstens gehen wir zurück zur Reformation. Luther und Zwingli wussten beide, dass die haben das öffentlich auch bekannt gegeben, dass die Säuglingstaufe nicht im Wort Gottes wiederfindbar ist. Beide. Die wussten das aus dem Wort. Und die haben das öffentlich bekundet. Haben aber diesen reformatorischen Rückkehr zu den Fundamenten nicht durchgezogen, sondern leider aufgrund Verbindung mit dem Staat. Ich will nicht ins Detail gehen nochmal. Sind sie diese Kompromisse eingegangen? Luther, der eigentlich, jetzt hat ihn mal Mann Gottes mit Trump verglichen. Luther und Trump hätten verschiedene Gemeinsamkeiten. Also hier, er geht über Leichen, weißt du? Und Luther war so ein Typ, der war Stirnacken, hat er ihn bezeichnet. Also durch und koste, was es wolle. Aber in dieser Beziehung ist er eingeknickt. So. Es geht nichts gegen ihn, aber es hat eine extrem gravierende Folge gehabt bis heute. Es ist sicher, gibt es in diesen Kreisen gibt's welche, die dann von Neuem geboren waren. Aber Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, und das ist auch schriftlich, habe ich das da, dass in den Kirchen, die er gegründet hat, maximal 10% Gläubige sich befinden. Die anderen hat er selbst als getaufte Heiden bezeichnet. Luther am Ende seines Lebens und hat erkannt, dass er dort einen Fehler gemacht hat. Aber es hat es nicht mehr rückgängig gemacht. Und ich habe euch letzte Woche das vorgelesen von diesem Superintendent, der sagt, dass 10% der Protestanten heutzutage bloß noch an die Jungfrauengeburt von Jesus glauben. Also es ist ein ein Fürst, der das weiß. Und das ist dasselbe, was Luther, der Mann sagt keine Lügen, auch der Superintendent nicht, Luther auch nicht. Das ist einfach eine klare Einschätzung von damals und heute. Dass sich das von in den 500 Jahren nicht verändert hat, obwohl wir sämtliche Bibelübersetzungen zur Verfügung haben. Versteht ihr? Eine Bibel zu haben und zu lesen ist das eine. Aber durch apostolische Salbung wieder zurückzukehren zu den Grundlagen ist das andere. Und diese, dass die dort abgewichen sind, ja, nicht das getan haben, was Gott eigentlich durch sie tun wollte, und Gott hätte sie beschützt. Die waren beide nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet, weil Gott wollte, dass das durchkommt. Und das hat zur Folge, dass Millionen in der Hölle gelandet sind. Ich habe es letzte Mal erklärt, wenn diese Grundlagen nicht stimmen, die apostolische Salbung reinkommt, kommt der Ersatz des Teufels in Form von religiösen Geistern und die töten. Dieser religiöse Geist hat mehr Leute in die Hölle gebracht wie alles andere, indem sie sich in einer falschen Sicherheit wiegen. Ihr Lieben, das Thema ist ernst. Und Apostel sollten ihn, und es ist Liebe, die Leute darauf hinzuweisen. Es ist keine Liebe, wenn die Leute so gehen lässt. Das ist lieblos. Weil Apostel sind Väter und Väter bringen Dinge in Ordnung. Also nicht dieser liebe Papa, der alles absegnet, macht noch weiter, alles Liebe, alles gut. Ihr Lieben, das ist apostolische Berufung und Salbung, die Dinge anzugehen. Es geht nicht um die, die irgendwann ihr Leben Jesus doch mal gegeben sind, die wenigstens ein oder zwei von diesen vier Fundamenten, worauf ein Glauben beruht, zumindest ein Glauben an Jesus, gefunden haben. Aber es gibt Millionen, die sich auf diesen Ding ausruhen, dass sie wiedergeboren sind. Und wenn du es auf Deutschland runterbrichst, rund 60 Millionen Christen, nee, 60%, sind nicht ganz so viel dann, 60% Christen im Land, also die getauft sind, also nicht nach biblischen Sinne aus, sondern was da so darauf bezeichnet wird, und sie denken alle von sich, dass sie von Neuem geboren sind. Und davon sind aber laut Statistik bloß 2,5% tatsächlich von Neuem geboren. Also weniger wie Luthers Zeiten. Das heißt, von allen Deutschen sind maximal 2 oder 2,5% wiedergeborene Christen, die da oben ankommen. Versteht ihr das, was das damals, wenn die apostolische Salbung nicht die Grundlagen legt, dass das eine Auswirkung hat, für viele, welche hohe Verantwortung ein Lehrer hat, oder ein apostolischer Lehrer in dem Sinne. Wenn du dort Kompromisse machst und nicht die Wahrheit bringst. Ein weiterer Reformator war Calvin. Calvin, der Calvinismus, hat über die presbyterianische Kirche bei Knox in Schottland dann ganz viel in den Vereinigten Staaten an Kirchen beeinflusst bis heute. Und der Calvinismus hat auch eine Sprengladung da reingelegt in der Reformation. Der lehrt einfach, dass ein Mensch sich nicht frei entscheiden kann. Dass du vorherbestimmt bist zur Hölle oder vorherbestimmt bist in den Himmel. Und wenn du irgendwo auf eine christliche Botschaft reagierst, dann bist du auserwählt und dann zieht dich die Gnade und du kannst sie nie wieder verlieren. Also einmal errettet, immer errettet. Das ist jetzt mal grob Calvinismus, was Calvin gelehrt hat. Ich habe jetzt ein Zeugnis von einem presbyterianischen amerikanischen Pastor gehört. Da war ich nicht mal so jung, da hat sein Leben lang diese Lehren gepredigt. In einer presbyterianischen Kirche, die hat diese Lehren als Grundlage. So, von Calvin. Den hat Jesus im Geist, er hat gedacht, er ist gestorben. Er war aus seinem Körper raus, aber er war hinterher heilfroh, dass er nicht gestorben war. Jesus hat ihn im Geist in die Ewigkeit geführt und er kam in den Bereich der Hölle, nicht so wie Deo es gesehen hat mit Feuer und so, sondern da waren Menschen, die lebten in einem Grau, in einem Dunkel und die gingen wie Schatten umher. Und dann hat er die wiedererkannt. Das waren Mitglieder seiner Gemeinde oder die erkannte aus diesem Gemeindenetzwerk oder dieser Konfession. Da war von den Socken, hat gesagt, Jesus, was soll das hier? Und hat Jesus gesagt, die sind hier aufgrund deiner falschen Lehre. Wisst ihr, wie dankbar dieser Pastor war, dass er wieder zurückkehren durfte in seinen Körper? Weil dieser Calvinismus lehrt, wenn du irgendwie auf christliche Botschaft reagierst, dann gehörst du zu den Auserwählten. Und der Himmel ist dir sicher. Du musst dich nicht an den Christus, an den Vater anbinden. Du musst nicht dein Leben entsprechend des Wortes Gottes führen. Einmal gerettet, immer errettet. Du kannst diese Gnade nie wieder verlieren. Und sie haben ihr Leben geführt, so wie sie wollten. Keine Beziehung zu Jesus, kommst du oben nicht an. Versteht ihr, wie ernst das ist? Hier geht es nicht um Satanismus oder irgendwas. Hier geht es um diese dicken Bomben im Fundament. Eine dritte Sache wäre jetzt vor 30, 100 Jahren die Berliner Erklärung, wo auch keine apostolische, klare Entscheidung getroffen wurde mit diesem Phänomen, was da geschehen ist, und hat man den Heiligen Geist komplett ausgeladen aus Deutschland. Was ist geschehen? Ein geistiges Vakuum. Und da sind andere Geister reingekommen nach Deutschland. Es ist schon viel aufgearbeitet worden, aber es in bestimmten christlichen Kreisen fehlt einfach das vierte Bein. Also am Tisch. Und man hat so eine Furcht vor dem Heiligen Geist. Wo er doch eigentlich derjenige ist, der alles lebendig macht, ihr Lieben. Ohne den Heiligen Geist kannst du dein Christsein nicht führen. Ohne den Heiligen Geist kannst du keine Gemeinde haben. Wenn der Heilige Geist geht oder ausgeladen wird, übernimmt das Fleisch erst einmal. Und zum Fleisch kommen dann religiöse Geister. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist so stark, dass der Teufel nutzt das Fleisch. Und er war so dankbar über diese Erklärung, die damals gegeben wurde. Dadurch hat er so viel Einfluss in vielen christlichen Kreisen in Deutschland, durch Fleisch zu regieren. Fleisch heißt einfach durch den Verstand. Durch menschliche Überlegungen, durch menschlichen Willen und durch Gefühle. Also durch den Verstand. Wenn der Geist raus ist, kommt das Fleisch rein. Und viele werden guter Dinge beraubt, die Gott, der Vater, für sie hat. Amen. Es ist nur traurig. Das war eine Weichenstellung damals. Aber nicht zurück zu den Grundlagen. Und das vierte wäre jetzt diese Hypergrace, also diese Übergnade, was heutzutage so um sich geht, auch nicht klar unterschieden wird. Und wer dort straff drin ist oder beziehungsweise diese Botschaft auch sehr klar für sich nimmt, wo das dann mal endet, hat uns ja Theo schon erläutert, weil er hat diese Lehrer ja da unten gesehen, in Größenordnung. Also es ist eine ernste Geschichte, deswegen ist es von Jesus auch Gnade, wenn er sagt, niemand sollte sich so schnell Lehrer oder Apostel nennen. Es geht nicht um den großen Dienst, um angesehen zu sein. Es geht um Verantwortung, ihr Lieben. Vor dem Stuhl muss ich eigentlich nicht für mich selber nur Rechenschaft ablegen, sondern für das, was hier läuft oder was ich lehre. Als ein Leiter oder Ältester in dem Moment muss vor dem Richterstuhl Christi sich verantworten für jeden Einzelnen, der zu einer Gemeinde gehört. Also der verbindlich dazugehört. Du bist als Ältester nicht verantwortlich für jemanden, der nicht verbindlich dazugehört. Also es gibt immer drin und nicht draußen. Heutzutage gibt es vieles nach hier, da und dort. Hast du keine Verantwortung, nur für verbindlich Leute. Wo das damals losging in der Urgemeinde, wo sich Leute in Antiochia, der ersten Gemeinde, die aus den Heiden war, eingeschlichen hatten, um dort eine Mine zu legen. Die haben die ersten Christen dort auseinandergebracht. Ihr müsst zurückkehren zum Gesetz des Mose, müsst euch beschneiden lassen. Da kam diese gesetzliche Mine zum Tragen. Und dann gab es ein Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15. Da kamen die Apostel, die Ältesten zusammen, haben über diese Sache beratschlagt. Und dann durch Jakobus, der ein Apostel war, hat dann das Wort gesagt, wie es lang geht. Und dann wurden die Beschlüsse niedergeschrieben. Und dann wurden die in alle Gemeinden gesandt. Apostolische Lehre, Grundlage bedeutet für die Heiden, die sich bekehrt haben, keine Beschneidung, preis dem Herrn. Kein Gesetz des Mose mit den ganzen Vorschriften, preis dem Herrn. Nur vier Dinge, Enthaltung von Blut, Götzenopfer, Erstickten und Unzucht oder Götzendienst. So, das ist für die Nationen, das andere ist für Israel. Ich bin dankbar, dass es dieses apostolische Konzil gab. Und dann sagten die Apostel ihr lieben Gemeinden weltweit, zu euch sind Leute gekommen, oder in Antiochia, zu euch sind Leute gekommen, denen wir keinen Befehl erteilt hatten und haben euch verwirrt. Das heißt, sie handelten nicht im apostolischen Auftrag und haben die Gemeinde durcheinander gebracht. Und ihr Lieben, und da kannst du auch schon unterscheiden, was ist echt, was ist falsch. Wenn keiner in apostolischer Salbung geht und die Christen und die Gemeinden übers Internet oder sonst wo durcheinander bringt, dann kannst du wissen, wo der Wind herweht. Mach das aus, mach das zu, geh in deine Bibel und du lernst Unterscheidungsgabe. Nämlich die Unterscheidungsgabe, dass du wahre und falsche Apostel unterscheiden kannst oder wahre und falsche Propheten, Gabe der Geistunterscheidung. Aber laut Hebräer 6, geh in dein Wort und durch das tägliche Lesen von vorn bis hinten kriegst du geübte Sinne. Und dir fallen sofort die Dinge auf, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen und dann legst beruhigt beiseite. Auch sämtliche Prophetien, die dem Wort Gottes widersprechen, leg sie beruhigt beiseite. Sämtliche Lehren, die Grundlagen nicht bringen, nicht da drin stehen, leg sie beruhigt beiseite. Und geh ins Wort. Amen. Das ist unveränderlich. Das vergeht nicht. Amen. Okay, machen wir Schluss hier. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber wie gesagt, muss ja nicht alles heute sein. Nee, warte mal. Ein Punkt noch dazu. Ganz kurz. Pass auf. Apostolische Lehre, dass du auch einen Beleg hast, wenn du heute vielleicht nächste Woche nicht mehr da bist oder nicht wieder, dass ich auch hier das aus dem Wort habe und nicht meine eigenen Ideen. Wie gefährlich das ist, was ich im letzten aufgezählt habe, sagt Paulus an die Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, dann sagt er, dass sie die Gemeinde hüten sollen, die der Vater sich erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Und dann sagt er im Vers 29 so etwas Krasses, was mich, das sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und das redet Paulus von der geistlichsten Gemeinde, der Urgemeinde, nämlich Ephesus, das war die Vorzeigegemeinde. Und er sagt, wenn ich als Apostel gehe, ich sehe euch nicht wieder auf der Erde, erst im Himmel. Ihr habt die Aufgabe als Älteste, das zu predigen, was ich gepredigt habe. Und ich weiß, wenn ich gehe, werden andere in dieses Vakuum reinkommen und versuchen, reißende Wölfe. Und die werden die Herde nicht verschonen. Wie schauen die aus? Wie Schafe. Die Wölfe stecken drin. Und aus eurer eigenen Mitte werden Leute aufstehen, Verkehrtes reden, um die Leute hinter sich herzuziehen. Sich mitten zwischen Jesus und der Gemeinde zu stellen. Und wenn du jemanden spürst, der sagt, ich habe die neue Lehre, alle kommen zu mir, baut mein Netzwerk. Apostelgeschichte 20, Vers 29, flieht von ihnen. Paulus hat sich so eine Zeit genommen, er hat Vers 31, darum wacht und denkt daran, das ist eine Ermahnung an die Ältesten, wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus hat nicht einfach bloß mal ein Seminar gemacht am Wochenende, er hat 3 Jahre lang in der Gemeinde in Ephesus, 3 Jahre, Tag und Nacht, jeden Einzelnen gelehrt und ermahnt in apostolischer Lehre. Bloß mal, um das zu unterstreichen, in Korinth hat er das ein anderthalbes Jahr gemacht, jeden Tag. Und in Antiochia 1 Jahr. Also die waren voll mit Wort Gottes. Und in Ephesus hat er 3 Jahre gebraucht, um dort das Fundament zu legen und das sicherzustellen, dass es steht. Dass wenn die Wölfe kommen und die Falschen, dass es unterschieden werden kann. Okay? Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Danke, dass du das Zentrum von allen bist. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und danke, dass du willst, dass wir zu dir zurückkommen. Und danke, dass du uns dein Wort der Wahrheit gelehrt hast. Danke für die wahren Apostel, für die wahren Propheten, für die wahren Hirten, Evangelisten und Lehrer, Ältesten und Diakone. Danke für deine Diener, die du eingesetzt hast. Und Vater, ich bete, dass du uns die Unterscheidung Gottes Gabe gibst, dass wir erkennen, was von dir ist und erkennen, was nicht von dir ist. Und dass du uns stabil im Wort Gottes machst, um jeglicher Versuchung und Verführung zu widerstehen. Danke für deine Gnade, dass du über jeden einzelnen deiner Schafe, deiner Kinder wachst, die du dir durch das Blut deines Sohnes erkauft hast. Danke, Herr. Amen.